herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 104. Folge unseres Markt-Kompakt-Podcasts. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner & Reuschel und wir werfen an dieser Stelle in regelmäßigen Abständen einen Blick auf Kapitalmärkte, volkswirtschaftliche Entwicklung oder auch gesellschaftlich relevante Themen. Heute haben wir uns das Thema der Krankenkassen vorgenommen, Krankenkassen in Deutschland, genauer gesagt gesetzliche Krankenkassen. Und wie Sie das aus unserem Format kennen, haben wir eine These, die wir am Anfang kurz äußern wollen. Und die lautet heute, die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland steigen, die Kassen sind leer, können die Krankenkassen nicht mit Geld umgehen? Das wird unsere These sein und die werden wir heute diskutieren mit einem Kollegen von mir, Hayri Ulucan. Hayri ist Leiter des Bereichs Institutional Asset Management Sales. So ist es richtig, Entschuldigung für den Verhasper. Hayri, du bist seit 18 Jahren bei Donner & Reuschel. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute.
Ja, vielen Dank, Carsten. Schön, dass ich dabei sein kann. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch heute mit dir.
Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch starten, Hayri, und zwar gleich mit meinem Stolperer ganz am Anfang. Institutional Asset Management Sales. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer darunter vorstellen? Wer sind eure Kunden und was macht ihr?
Nee, alles klar, nee, erzähle ich gerne. Also, dass du darüber stolperst, ist nicht schlimm, weil das passiert mir auch immer wieder, ist doch ein bisschen holprig der Name. Aber was bewegt sich dahinter? Und zwar, wie der Name schon sagt, wir betreuen aus unserem Bereich heraus institutionelle Kunden mit einem Fokus auf Asset Management Dienstleistungen. Sprich, alle Themen rund um die Kapitalanlage bei institutionellen Investoren ist das, was unser Kernfokus ist. Zusätzlich zu allen anderen Dienstleistungen, wie jetzt das Thema Handel, Verwahrstelle und so weiter, die wir auch noch neben dem Asset Management anbieten können und machen, ist das so unser Fokus. Und die Kunden, die wir betreuen, sind, wie der Name sagt, institutionelle Anleger, Investoren. Das sind Pensionskassen, Versorgungswerke, Gewerkschaften, Kammern, Kommunen, aber halt insbesondere Sozialversicherungsträger. Das ist eine Kundengruppe, auf die wir uns seit mittlerweile 15 Jahren spezialisiert haben und auch mittlerweile Experten geworden sind rund um das Thema Geldanlage, aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen und der Sozialversicherungsträger. Und das sind, wenn man das mal ein bisschen konkreter sagt, gesetzliche Krankenversicherungen, Berufsgenossenschaften, kassenärztliche Vereinigungen, Pflegeausbildungsfonds, also alle Kunden, Investoren, die nach dem sogenannten vierten Sozialgesetzbuch reguliert sind und ihre Gelder anlegen müssen. Das ist so die Kundengruppe und das, was wir so machen.
Perfekt, dann haben wir da schon mal einen ganz guten Überblick. Da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen. Jetzt hast du eben gerade schon einen zweiten Begriff mit reingebracht, Sozialversicherungsträger. Hast auch schon gesagt, dass diese Gruppe eben mehr als die Krankenkassen umfasst. Und da lass uns auf einen Aspekt noch mal ganz kurz eingehen, Hayri, der auch so ein bisschen unterstreicht, dass wir als Bank in diesem Segment durchaus eine sehr besondere Rolle oder Positionierung haben. So kann man das, glaube ich, sagen. Wir führen nämlich einmal im Jahr eine Konferenz aus oder richten eine Konferenz aus, die sogenannten Hamburger Tage für Sozialversicherungsträger, die sich ganz gut etabliert hat, genau in diesem Kreis. Gib uns doch gern dazu noch mal ein paar Hintergründe.
Sehr gerne. Also das ist ein Format, eine Konferenz, die sich ausschließlich nur auf diese Kundengruppe fokussiert. Wir machen das dabei, wenn es die 13. Veranstaltung gehabt, also jedes Jahr veranstalten wir diese Konferenz. Das machen wir gemeinsam mit unserem Partner Dr. Ralf Kohler, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich spezialisiert hat auf die Prüfung von gesetzlichen Krankenkassen, also sprich auch ein Experte in der Kundengruppe aus der Sicht der Prüfung und aus der Steuerberatung. Und wir sind der Experte aus Sicht der Kapitalanlage und gemeinsam veranstalten wir dieses Format. Geht über 2 Tage und es sind nur Fachthemen für diese Kundengruppe, die dort zutage kommen. Wir haben dort verschiedene Vorstände und Vertreter von gesetzlichen Krankenversicherungen, kassenärztlichen Vereinigungen, Berufsgenossenschaften, also sprich aus dieser Kundengruppe. Wir haben die Aufsicht jedes Mal mit dabei, das Bundesamt für Soziale Sicherung. Wir haben die Verbände, DGKV Spitzenverband als Beispiel und die ganzen einzelnen Landesverbände, die sind dort mit dabei. Also sprich eine in sich geschlossene Veranstaltungen, die mittlerweile, kann man schon sagen, Markt, sicherlich so die einzige so ist, die es so am Markt gibt, weil das Besondere ist, dass wir uns nur mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt auch keine Bankthemen, die wir da vorstellen, sondern es ist nur eine Fachtagung. Und vor allem treffen sich nicht nur Krankenkassen, weil auch da gibt es ja AOK, BKK, IKK, die sich auch selten überhaupt mal alle zusammentreffen. Es kommen noch Berufsgenossenschaften dazu, kassenärztliche Vereinigungen, also auch unterschiedliche, aus deren Sicht Kunden, also Institute. Der gemeinsame Nenner ist, und das ist halt der Punkt, dass SGB IV, sprich das vierte Sozialgesetzbuch, weil alle der Gäste, die wir dort haben, werden nach diesem aufsichtsrechtlichen Vorgaben reguliert. Und das heißt, dass der gemeinsame Nenner aller, die da sind, das sind entweder die Vorstände oder die Finanzverantwortlichen, alle haben sozusagen das gleiche Thema, was das Thema Kapitalanlage angeht. Und das ist so der gemeinsame Nenner. Und so ist dann halt die sehr intensive Veranstaltung mit sehr viel Diskussion, mit sehr viel Spielraum, auch fürs Netzwerken, die wir jetzt auch im nächsten Jahr wieder im September stattfinden wird und die mittlerweile auch sehr, sehr viel Zuspruch bekommt.
Ja, kann ich unterstreichen. Ich selber habe immer die Freude daran, auch einen aktiven Beitrag beitragen zu können, also sprich einen Vortrag über volkswirtschaftliche Zusammenhänge abzugeben. Und ich kann auch nur bestätigen, für mich selber ist das immer wieder ein ganz spannendes Thema, weil man sehr, sehr viel Insight auch in dieses Segment der Sozialversicherungsträger der Krankenkassen bekommt. Da werden wir gleich mit dir zusammen noch mal diese Themen so ein bisschen tiefer legen, was die Finanzen eben der Krankenkassen angeht. Vor allen Dingen vielleicht ganz kurz vorab noch mal ein Aspekt, Heidi, weil du das auch kurz angesprochen hast, SGB IV. Die Regulierung oder das Gesetz sozusagen, das zugrunde liegt, regelt ja auch die Art und Weise, wie diese Sozialversicherungsträger anlegen können. Und wir selber bieten ja auch Asset Management Dienstleistungen in diesem Kontext an, sehr, sehr stark auf festverzinsliche Anlagen bezogen. Das heißt also, das, was Krankenkassen oder was Sozialversicherungsträger machen können unter dieser Regulierung, ist ziemlich begrenzt, richtig?
Genau, das ist streng reguliert. Das ist sozusagen im Paragraph 80 SGB IV wird das ganz klar reguliert. Es gibt auch regelmäßige Rundschreiben von der Aufsicht, die das Ganze nochmal ein bisschen konkretisieren, ein bisschen verschärfen. Aber das Anlageuniversum ist schon ganz klar definiert, ganz klar begrenzt. Und da kennen wir alle Möglichkeiten, die es gibt. Wir wissen auch, worauf zu achten ist, was zu machen ist und nicht. So zusammenführen kann man sagen, ist das Ziel, wie Krankenkassen ihr Geld anlegen müssen. Das sind drei Kernpunkte im Fokus. Das ist einmal das Thema Sicherheit, ganz, ganz wichtig. Das zweite ist Liquidität, mindestens genauso wichtig wie Sicherheit. Und der dritte Punkt ist ein angemessener Ertrag. Also sprich, da hört man schon so ein bisschen raus, den Unterschied vielleicht, den man zu anderen institutionellen Investoren wie so einer Pensionskasse oder Versorgungseinrichtung hat, die ja sozusagen ja einen gewissen Zins erreichen muss. Das haben Krankenkassen nicht. Die sollen einfach dafür sorgen, dass die versicherten Gelder sicher und liquide angelegt werden und das bei einem angemessenen Ertrag.
Und sicher, liquide, angemessener Ertrag könnte auch ein Konto sein bei der Bank?
Ja. Ja, ich sag, also ich zögere so ein bisschen, weil das Thema sicher ist halt auch ein Punkt, weil wir haben das Thema Einlagensicherung. Früher war das so. Früher konnte man das einfach auf dem Konto liegen lassen mit einer vernünftigen Verzinsung. Alles kein Problem. Das ist okay. Mittlerweile ist ja auch die Einlagensicherung reformiert worden. Sprich, ich darf, also die Sozialversicherungsträger sind nur noch bis maximal 30 Millionen Euro in der Haftung. Und alles, was darüber hinausgeht, kann, wenn halt diese Bank, wo das Geld dann angelegt wird, dann doch Insolvenz oder Konkurs gehen sollte, dann halt dann auch weg sein. Und deswegen ist das nur noch bedingt möglich. Man kann es machen, aber man muss das schon ganz genau belegen, wieso, weshalb man dann halt dann so viel Geld außerhalb der Einlagensicherung auf der Bank rumliegen hat. Also ganz daher klar. Ist die Frage eher Jein zu beantworten.
Genau. Okay, und das ist auch der Punkt, wo wir dann einfach mit Asset Management Dienstleistung reinkommen und sagen, die Kapitalanlage über Wertpapiere, über sehr risikoarme, verzinsliche Anlagen, Staatsanleihen, Pfandbriefe beispielsweise, bietet dort eindeutig einen Mehrwert. Genau. Klasse. Nach dem kleinen Schwenk in Richtung Kapitalanlage, lass uns zurückkommen zu unserer These, Heiri. Krankenkassen können nicht wirtschaften, habe ich einfach mal so in den Raum gestellt. Woher oder wie komme ich eigentlich darauf? Der Eindruck könnte natürlich naheliegen, wenn man sich einfach mal so anschaut, die Historie aus diversen Beitragserhöhungen, die wir jetzt auch gerade wieder gesehen haben, gleichzeitig Leistungseinschränkungen und das Gefühl, ich glaube, wenn wir in der Bevölkerung mal Umfragen starten, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland, sagen wir mal, nicht ganz vorne mit angesiedelt ist, es vielleicht so eine Art Zweiklassengesellschaft gibt auch, also gefühlt hohe Kosten, weniger starke Leistungen. Gerade wenn wir auch im internationalen Gesundheitsvergleich mal anschauen, ist es tatsächlich so, das kann man sicherlich nicht eins zu eins jetzt auf das Krankenkassensystem zurückführen, oder auf das Gesundheitssystem. Aber insgesamt kann man sagen, unterm Strich ist die Gesundheitsleistung oder Versorgung in Deutschland relativ teuer. Aber gemessen in Lebenszeit beispielsweise liegen die Menschen in Deutschland nicht unbedingt gleich ganz vorn. Also dieses gefühlte Mismatch zwischen Kosten und Leistung, woran liegt das? Was kann da der Hintergrund sein?
Das ist sehr, sehr vielfältig. Also ich sage mal, die These, die kann man so nicht im Raum stehen lassen, die ist nicht richtig. Wir werden es im Laufe des Gesprächs dann auch gleich, wird man das auch verstehen, warum das nicht so ist. Das große Problem und Dilemma ist erstmal übergeordnet, dass die Ausgaben deutlich schneller steigen als die Einnahmen. Das heißt, die Finanzlücke wächst permanent. Und das gibt verschiedene Gründe dafür. Teilweise einfach nachvollziehbare und teilweise ein bisschen komplexere. Ich kann ja mal einfach mal so einige Punkte mal darstellen, woran das liegt. Also zum einen ist ein wesentliches Problem erstmal die sehr komplexe, alte, marode Struktur des gesamten Systems. Das ganze System ist ja damals von Bismarck am 17. November 1881 ins Leben gerufen worden. Also ist schon ein paar Tage alt, das gesamte System. Und das ist halt über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte immer komplexer geworden. Das ist das eine. Das Thema Inflation, steigende Kosten, Energiekosten, Personalkosten und, spielt natürlich auch eine große Rolle. Bürokratie aufgrund der Komplexität und natürlich auch das Thema Demografie ist ein schwieriges, komplexes und auch ein wichtiges Thema. Aber dazu kommen noch viele, viele weitere Themen, wie man sieht das ja in der eigenen, im eigenen Leib, wenn man einen Termin irgendwo kriegen will, die Praxen sind voll. Es sind teilweise zu wenig Personal, auch teilweise zu wenig Praxen in einigen Orten. Dann gibt es ja auch hier in Deutschland, was auch schön ist, eine freie Praxenauswahl. Ich kann wann und wie oft ich will zu einem Arzt. Kann auch mit dem gleichen Thema zu 5 verschiedenen Ärzten gehen. Also auch diese ganzen Sachen führen dazu, dass sehr, sehr viele Praxen sehr schnell voll sind. Und wenn dann wenn man akutes Problem hat, man hat einen Unfall und muss verschiedene Ärzte vielleicht durchlaufen, kriegt erst einen Termin in 3 Monaten, dann wird dann auch schnell empfohlen, geh doch mal zum Krankenhaus, lass dich da checken. Das machen auch viele, dann wundert man sich, warum dann die Krankenhauskosten steigen. Also man sieht so ein bisschen so diese Komplexität, die durch sowas entsteht. Dann gab es auch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viele neue Gesetze von den Gesundheitsministern. Ob es jetzt der Herr Spahn war oder Herr Lauterbach war. Bei Herrn Spahn waren das über 20 neue Gesetze, die er in 20 Monaten durchbekommen hat. Und der Herr Lauterbach 7 Gesetze, 20 Verordnungen. Und das sind jetzt alles Gesetze, die in erster Linie erst einmal kosten und die nicht direkt einen Mehrwert für die Verpflegung am Anfang bringen. Einige machen strukturell Sinn. Einige vielleicht weniger, das will ich gar nicht beurteilen, aber das sind mal Kosten, die jetzt so kurzfristig entstehen. Und Kosten gab es auch zu Corona, die Krankenkassen gestemmt haben, die eigentlich aus dem Bund bezahlt werden sollten, die erstattet bekommen sollen, die Krankenkassen, ist bis heute nicht passiert. Und ganz, ganz großes Thema sind sogenannte versicherungsfremde Leistungen. Sprich Leistungen, die eine Krankenkasse bezahlt, die eigentlich gar nicht die Aufgabe ist einer Krankenkasse. Da ist zum Beispiel das Thema, ein ganz großes Thema ist zum Beispiel das Thema die Leistung für Bürgergeldempfänger. Der Staat übernimmt nur einen Teil der Krankenversicherungskosten für Bürgergeldempfänger. Den Rest bezahlt die Krankenkasse, aber nicht die Krankenkasse, sondern die gesetzlich Versicherten. Das kostet uns jedes Jahr 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro jedes Jahr, die Versicherten zahlen für die Bürgergeldempfänger, was eigentlich Aufgabe des Staates ist. Mhm. Und da eine Krankenkasse selber so gegen solche Sachen gar nicht klagen darf und nichts machen kann, hat der Verband der Krankenkassen, der GKV-Spitzenverband, jetzt eine Klage im Namen der Krankenkassen gegen die Bundesregierung erhoben. Mhm. Genau zu diesem Punkt, weil sie sagen, das sind Gelder, die wir von unseren versicherten Geldern bezahlen, die aber hier zweckentfremdet werden. Also auch da sind, und das treibt natürlich auch die Kosten nach oben. Und was ein ganz großes Problem war die letzten Jahre ist, dass Krankenkassen durchaus gut gewirtschaftet haben und sich gute Rücklagen aufgebaut haben. Und eine Rücklage heißt ja, ich kann in schwierigen Zeiten, kann ich durchaus auch mit meinen Rücklagen dann die Rechnungen bezahlen und muss nicht irgendwelche Beiträge erhöhen. diese ganzen Gelder, die da rumlagen, die sind dem Gesetzesgeber und den Ministerien dann aufgefallen und dann wurden diese Gelder einfach weggenommen. Also das heißt, eine Krankenkasse hat sozusagen gut gewirtschaftet, sich Rücklagen aufgebaut und dann kam der Gesetzesgeber und gesagt, Mensch, super, danke, das Geld benötigen wir jetzt an anderer Stelle und die Gelder wurden zweckentfremdet und sozusagen enteignet. Und das wurde so viel, also weit aufgebaut, weil früher war so eine durchschnittlich, hat man so eine Monatsausgabe als Rücklage gehabt. Das hat ausgereicht, um mal große Schwankungen auszugleichen. Das wurde jetzt so massiv weiter fortgeführt, dass aktuell der durchschnittliche Rücklage einer Krankenkasse bei 16% einer Monatsausgabe ist. Das musst du dir mal vorstellen, Kassen. Mhm. Du hast nur 16% von deinem Lohn auf deinem Sparbuch für irgendwelche Eventualitäten. Da kann sich jeder Unternehmer und jede Privatperson natürlich denken, das funktioniert nicht. Und es kommt noch dazu, dass das unter der Mindestgröße ist. Die Mindestgröße liegt bei 0,2, was auch schon viel zu niedrig ist. Sprich, allein aus diesen Effekten muss eine Krankenkasse, weil sie gar keine Mittel hat, um irgendwelche Sondererkrankungsfälle und bezahlen zu können, müssen die Zusatzbeiträge wieder anheben. Und
verstehe.
Und so geht die Spirale halt immer weiter. Und dadurch sieht das halt für den Versicherten so aus, Mensch, es wird immer teurer, aber die Leistung wird nicht besser. Aber da kann die Krankenkasse selber in der Regel eigentlich nichts dafür, dass es so ist.
Ja, also es ist eine ganz besondere Situation, in der die gesetzlichen Krankenkassen da stecken, weil es eben nicht rein privatwirtschaftlich organisiert ist. Das will man ja auch nicht. Es geht ja schließlich um die Gesundheit, also um ein wirklich höheres Gut im wahrsten Sinne des Wortes. Aber überall da, und das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen in Deutschland, wo die Politik reinspielt, einen großen Einfluss hat, wird es halt auch oftmals sehr kompliziert. Und das kann man, glaube ich, jetzt anhand dessen, was du gerade skizziert hast, Harry, sehr, sehr gut nachvollziehen. Lass uns mal versuchen, ein bisschen Transparenz nochmal reinzubringen und einfach einen ganz, in Anführungsstrichen, einfachen Punkt mal zu betrachten. Wenn ich mir die Beiträge anschaue, die ja über auch unter anderem über Zusatzbeiträge, wie du es eben skizziert hast, deutlich gestiegen sind, wohin fließen die eigentlich direkt? Das ist ja auch nicht so, dass es direkt vom Beitragszahler an die Krankenkassen geht und dann in die Verwendung.
Genau, also ganz, ganz wichtiger, interessanter Punkt, weil das ist den meisten gar nicht bewusst, woher auch. Und zwar, die Gelder werden zwar von der Krankenkasse eingezogen, aber die fließen nicht in die Krankenkasse, sondern die fließen erst einmal an den Gesundheitsfonds. So, da werden die Gelder erstmal gesammelt. Und es gibt einen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich. Sehr holpriger Begriff, in der Abkürzung Morbi-RSH genannt. Und das ist ein zentrales Steuerungsinstrument, wie die Gelder verteilt werden. Das heißt, wenn die Gelder im Gesundheitsfonds ankommen, dann gibt es Zuweisungen an die Krankenkassen. Und diese, das sind verschiedene Kriterien wie Alter, Geschlecht, Krankheiten. Da gibt es dann eine gewisse Anzahl an Krankheiten, die definiert sind. Und anhand dieser Kriterien werden dann die Gelder an die Versicherten ausgezahlt. Das spielt auch zum Beispiel so ein Punkt wie Wohnort eine Rolle. Und das führt dazu, das Thema Wohnort ist ja vielleicht ein gutes Beispiel, dass es dann teilweise auch einige Kassen gut Geld bekommen, also sprich gar nicht so hohe Ausgaben haben und einige, die sehr hohe Ausgaben haben, dann gar nicht ausreichend Geld bekommen, weil alle irgendwie so im Schnitt für die Versicherten nach den gleichen Kennzahlen Gelder bekommen. Und das muss man sich so vorstellen, wenn ich im Ländlichen bin oder an einem Ort, wo es sehr wenige Krankenhäuser, sehr wenige Ärzte, sehr wenige Kernspinzentren und gibt, habe ich natürlich automatisch weniger Kosten, weil ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten, so viele Kosten zu produzieren als Versicherter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer Stadt wie in Hamburg lebe, und ich habe hier eine Uniklinik, an jeder Ecke ein Krankenhaus, ein Kernspinzentrum, überall Ärzte, Fachärzte. Da ist natürlich dann auch die Nutzung dieser ganzen Dienstleistungen oder dieser ganzen Möglichkeiten auch höher. Das heißt, Versicherte aus dem Städtischen sind teurer als aus dem Ländlichen. Mhm. Das wird dann in Teilen auch berücksichtigt. Also solche Sachen gibt es dann auch, die dann mit berücksichtigt werden bei der Zahlung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also der Fluss funktioniert so, der Versicherte bezahlt sein Geld an den Gesundheitsfonds und der weist nach gewissen Merkmalen und Kennzahlen die Gelder an die Krankenkasse zurück. Und aufgrund alleine dieser Zuflüsse entstehen auch Unwuchten, die dazu führen, dass vielleicht die eigene Versicherung die Beiträge anheben muss, alleine nur aus dem Grund, weil sie zu wenig Zuweisung bekommt. Also auch da kann die Krankenkasse selber jetzt auch nichts unbedingt dafür, dass sie dann weniger Geld bekommt. Also daher ist auch schon der Zahlungsschluss, der Cashflow ist da auch schon nicht so, wie man sich das einfach denken würde.
Ja, also steckt ganz viel Administration, ganz viel Bürokratie auch in diesem ganzen System. Allein das sorgt sicherlich auch dafür, dass Kosten steigen. Wir haben jetzt eben schon ganz kurz gesprochen über das Thema Demografie, das natürlich auch im System der Krankenkassen wirkt. Es ist ähnlich eigentlich wie im Bereich der Rentenversicherung. Es ist ja auch quasi eine Art Umlageverfahren. Das heißt, wenn wir eine alternde Bevölkerung sehen, wenn wir Babyboomer sehen, die in Rente gehen, in Klammern, das wissen wir ja seit Jahrzehnten, aber jetzt tun sie es tatsächlich, logischerweise, weil sie die Altersgrenze erreicht haben, heißt das, dass wir weniger Beitragszahler haben und mehr Leistungsempfänger. Also ältere Menschen zahlen eben weniger ein in die Krankenkassen oder in das Krankenkassensystem und empfangen dadurch aber, dass sie natürlich, dass je älter wir werden, dass wir auch umso mehr mit Krankheiten zu tun haben, empfangen sozusagen mehr Leistung. Also alleine das deutet natürlich auch schon an, dass es ein gewisser, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Sollbruchstelle im System ist oder dass das System vielleicht nicht mehr so ganz funktioniert. In Klammern, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist ein positiver Aspekt natürlich dahinter. Das kann man sich im Sinne der Kapitalanlage dann zunutze machen, dass das Segment der Gesundheitswirtschaft in alternden Bevölkerungen oder in Volkswirtschaften mit alternden Bevölkerungen natürlich wächst. Das ist aber ein Randthema. Stichwort Demografie. Wie wirkt das auf Krankenkassen?
Das ist natürlich ein Riesenthema. Also es ist allein schon bei der Pflegeversicherung ein großes Problem, weil, wie du schon gesagt hast, immer mehr ältere Menschen. Und letzten Endes ist es ja so, dass Versicherte bei der Geburt und ich sag mal so, ich glaube, bei dem 80. Leben, also zuletzt sagen, und gerade die letzten Jahre des Lebens immens teuer sind im Vergleich zu der Zeit. Das heißt, je mehr Ältere wir haben, umso höher sind dann natürlich die Kosten, die da entstehen. Wir haben ja, wie gesagt, in der Pflege haben wir ja schon dieses Problem, was ja schon akut ist. Und das wird bei der Krankenkasse natürlich auch ein Thema sein. Also das ist natürlich jetzt ein Problem, was nicht überraschend kommt, was man ja weiß und man kann sich darauf einstellen. Aber das ist definitiv noch ein weiterer Kostentreiber, der alleine schon ausreichen würde, dass es die nächsten Jahre, wenn alles so bleibt, wie es ist, schon mal teurer werden muss.
Das heißt also, man muss was tun, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich. Und immer wenn wir auf komplexe Probleme gucken, ich sage jetzt mal so allgemein gesprochen, auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, dann kommt als großer Heilsbringer immer das Thema künstliche Intelligenz um die Ecke und Robotik. Und wir hatten uns im Vorwege schon mal kurz drüber unterhalten, Harry, aber vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen tiefer legen, welche Auswirkungen eigentlich hier tatsächlich auch in diesem Krankenkassensystem zu erwarten sind oder im Gesundheitssystem.
Also das ist natürlich, KI ist natürlich ein Phänomen, wo viel Hoffnung drin steckt. Auf der anderen Seite, wo man auch noch nicht genau weiß, wo die Reise hingehen wird, aber was natürlich so Möglichkeiten sind, ist, dass durch KI natürlich sehr viel Administration gespart werden kann. Über die Jahre und letzten Endes, wenn man die Demografie sieht, du hast angesprochen, Babyboomer, es gibt immer mehr, die in Alter, die in die Rente gehen. Und wenn das halt sehr viele aus dem Verwaltungsbereich sind, Mitarbeiter, dann muss man die vielleicht nicht nachbesetzen, kann vieles über die KI nochmal dann vielleicht optimieren. Da kann man sicherlich Kosten sparen. Dann ist auch sicherlich auch das Thema Roboter in der Pflege. Auch das kann sicherlich auch nochmal eine Hilfe sein, die Kosten nochmal langfristig nochmal reduzieren kann. Personalkosten, dass man mehr halt Maschinen und Roboter benutzt in der Pflege. Aber auch das ganze Thema Medizin, Arzneimittelentwicklung. Also es gibt ja auch, das beschleunigt ja auch sehr viel für Lösungsfindung, für Krankheiten, dass man dann vielleicht auch Krankheiten jetzt gar nicht entstehen lässt, weil man halt durch KI schneller Lösung findet. Also das kann natürlich auch sein, dass dadurch auch ein bisschen mehr Prävention betrieben werden kann, dass gar nicht so viele Krankheiten erst entstehen. Was aber natürlich auch passieren kann, ist, dass durch KI auch Menschen älter werden, also durch diese bessere Versorgung und. Was das dann am Ende heißt, wissen wir natürlich alles nicht, so Demenz und, ob man damit dann irgendwann klarkommt. Also ist es sicherlich an vielen Punkten ein Riesenschritt nach vorne und auch eine Riesenerleichterung, was sowohl Entwicklung als auch Kosten angeht. Aber auch gepaart mit sehr vielen Fragezeichen, wo man nicht genau sagen kann, wo die Reise hingehen wird. Aber es ist sicherlich ein sehr eher positiv zu sehender Effekt in Richtung Kosten und Weiterentwicklung.
Ja, ich glaube, das kann man auch allgemein sagen. Wir kommen ja gar nicht drum herum, uns um das Thema künstliche Intelligenz oder, sag mal, Errungenschaften oder Dinge, die mit dem Zeitalter der künstlichen Intelligenz kommen, uns damit zu beschäftigen, weil wenn wir das nicht tun, um uns herum wird das sowieso getan und das ist natürlich auch an diesem Gesundheitssystem das Gleiche. Wenn wir nochmal so ein bisschen die Klammer drum machen, Harry, du hast das am Anfang so schön dargestellt, das System ist also weit über 100 Jahre alt, in Anführungsstrichen, also die Grundzüge des Systems. Wir haben jetzt unter verschiedenen Gesichtspunkten gehört, dass es gewisse Komplexitäten gibt. Man kann vielleicht sogar sagen, das System ist in gewisser Weise überholt. Wir brauchen ein neues System. Wie denkst du darüber oder welche Lösungsansätze werden diskutiert? Ich weiß von der Konferenz, dass natürlich auch im Kreise der Sozialversicherungsträger selber sich ganz aktiv Gedanken gemacht wird über potenzielle Entwicklungen einfach, um diese Probleme besser in den Griff zu kriegen.
Ja, also das, da gibt's sicherlich, also gibt's definitiv sehr, sehr viele Überlegungen und Vorschläge. Und ein ganz wesentliches Thema ist halt, dass man die Komplexität, die Struktur verändern muss. Also ich glaube, wenn man heute ein weißes Blatt Papier haben würde und diese finanziellen Mittel zur Verfügung stehen würde, wäre das System, was wir uns dann zusammenstellen würden, ganz anders, als was wir haben. Aber okay, man kann natürlich jetzt nicht von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen, das ist schon klar. Aber man sollte schon mal gucken, dass man an liebgewonnene Strukturen vielleicht auch mal verlässt. Vielleicht mal ein Beispiel, das hatte ich schon auch dir heute auch schon mal kurz erklärt, das Thema Quartalsabrechnung. Kennt ja jeder, wenn er zum Arzt geht, wird er immer so per Quartal abgerechnet. Und das hat sich dann so entwickelt, dass auch die Medikamente auf Quartalsweise verkauft werden. Also es gibt dann nur noch Quartalsverpackungen und. Und nur ein Beispiel ist, wenn ich als Diabetiker bin und ich kann mich aber selber gut einstellen und ich kenne meine Medikamente, also ich bin da eigentlich mit meinem Diabeteskrankheit, bin ich fein, ich kriege das gut in den Griff, müsste vielleicht einmal im Jahr zum Arzt, zum Check-up. Aber aber in dem System, wie wir sind, muss ich, weil die Verpackung, die ich bekomme für meine Medikamente, ist auf Quartal ausgelegt und alles auf ein Quartal ausgelegt. Also ich muss automatisch viermal zum Arzt, nur weil das System so ist, wie es ist. Das ist nun mal so ein Beispiel und das exponentiert sich halt immer mehr. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Struktur einfach ein bisschen verändern, reformieren, die Komplexität so weit es wie möglich rausnehmen und auch die Bürokratie versuchen rauszunehmen und das Thema Digitalisierung mit bisschen mehr Speed und bisschen mehr Drive vorantreiben. Also bis wir jetzt so eine elektronische Krankenversichertenkarte bekommen haben, hat ja nun echt sehr, sehr lange gedauert. Das hätte, und solche Sachen muss man sicherlich noch ein bisschen weiter vorantreiben, das Thema Digitalisierung und Strukturabbau. Das ist so das eine, was man so strukturell sicherlich machen kann. Und dann halt, wie schon gesagt, versicherungsfremde Leistungen, wie das angesprochene Bürgergeldempfänger oder Krankenhausinvestitionen. Das sind Sachen, die nicht der Versicherte bezahlen sollte, sondern das müsste der Bund, der Staat bezahlen. Das heißt, da wird man schon mal letzten Endes die Kosten schon mal direkt reduzieren. Und dann kann man sich auch mal Sachen überlegen, wie, das kam auch mal aus dem IKK-Verbund mal so ein Vorschlag, dass man die Einnahmen von gesundheitsschädlichen Steuern, sprich Alkoholsteuer, Tabaksteuer oder eventuell sogar Zucker, in das System, Gesundheitssystem reingibt. Das heißt, das sind Einnahmen, die gesundheitsschädlich sind, die dazu führen, dass die Gesundheitskosten steigen, dass man die steuerlichen Einnahmen dafür nutzt, um das Gesundheitssystem zu finanzieren. Wenn wir das machen würden, dann hätten wir schon ganz andere Beitragssätze, dann würden wir die Beitragssätze nochmal deutlich runterziehen können. Genau. Weiter kann man halt, das ist halt schon, finde ich, ein ganz interessanter, innovativer Denkweise. Und dann, wie gesagt, Kostendämpfungsmaßnahmen, das Thema Arzneimittel auch ein Riesenthema. Da ist natürlich auch die Pharmalobby ziemlich stark. Also auch da mal gucken, dass man da in solchen Sachen macht. KI ist ein Thema und mehr Prävention. Also mehr in Prävention, dass viele Menschen jetzt gar nicht krank werden, sondern dass man mehr in die Prävention investiert, deutlich mehr. Und zu guter Letzt würde ich einfach mal sagen, Mut zum Neudenken. Einfach mal nicht immer gucken, haben wir schon immer so gemacht, sondern einfach mal den Mut auch mitzubringen, wie kann man das anders machen und da auch mal andere Wege zu gehen.
Unbedingt. Ich glaube, das ist schon ein perfektes Schlusswort, Heiri. Auch das gilt natürlich nicht nur für den Gesundheitssektor und für das Krankenkassensystem, sondern ich glaube, das gilt allgemein für ganz, ganz viele Dinge, wenn wir an den Standort Deutschland oder auch an den Standort Europa denken, einfach mal Dinge neu machen. Da werden wir sowieso nicht drumherum kommen, weil sich eben auch, und das konnten wir, finde ich, auch ganz gut herausarbeiten, eben das Umfeld ganz anders darstellt als damals vor Urzeiten, als dieses System ins Leben gerufen wurde. Klasse, Heiri, vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, du konntest ganz gut oder sehr gut untermauern, dass du ein Ansprechpartner auf Augenhöhe bist für unsere Kunden aus dem Segment der Sozialversicherungsträger. Das ist auch eine der Stärken, eine deiner Stärken und der Stärken deines Teams. Deswegen funktioniert die Konferenz auch so gut. Vielen, vielen Dank für den Einblick, Heiri. Wir werden die Lage mal ein bisschen weiter beobachten und ich kann mir vorstellen, dass wir dann in Zukunft nochmal ein Update machen mit dir zusammen.
Nee, sehr gerne. Also ich danke auch dir, Carsten, für das Gespräch, auch die Möglichkeit, dass wir hier diese Themen mal so ein bisschen transparenter auch darstellen können. Und ich glaube, das hilft auch vielen, das ganze System und Problem ein bisschen besser zu verstehen. Daher vielen Dank, dass wir diesen Podcast heute machen können. Und ja, und sehr gerne. Also natürlich jederzeit, können wir gerne ein Update machen, wenn sich mal irgendwas tut und vielleicht dann die neue Gesundheitsministerin vielleicht doch schneller mit Maßnahmen kommt und können wir da sicherlich gerne mal ein Update geben, wie die aktuelle Situation ist.
Darauf kommen wir zurück und ich komme jetzt noch mal ganz kurz zurück auf meine These vom Anfang und schließe mal mit dem Fazit, dass Krankenkassen, Sozialversicherungsträger nicht wirtschaften können. Das stimmt natürlich so nicht. Wir haben, glaube ich, eindrucksvoll untermauert, wie komplex die Situation ist oder das System ist, welchen großen Einfluss politische Entwicklungen haben, die auch nicht immer ganz berechenbar sind. Es gibt vielseitige Hintergründe und es liegt eben nicht nur in der Verantwortung der Krankenkassen selber. Und ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten gibt es schon oder wirtschaften die meisten dieser Adressen schon sehr, sehr ordentlich und sehr erfolgreich. Aber, und das ist die wichtige Perspektive, es gibt Wege, die Einnahmen sicherer und wertschöpfender anzulegen und das System auch ein Stück weit zu überarbeiten. Und da werden wir dann genau beobachten, inwieweit das in den nächsten Monaten gelingt. Ich glaube, der finanzielle Druck ist so groß, dass das eigentlich gar nicht mehr so lange dauern kann. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir bleibt noch auf den nächsten Podcast hinzuweisen. In ungefähr 2 Wochen werden wir den aufnehmen. Und zu Gast ist dann wieder eine Kollegin von mir, Nevin Cilikl. Und wir werden unter anderem über das Thema der Kryptoassets sprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Ihr Carsten Munk.